Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Scooter, das ist die erfolgreichste Techno-Band auf diesem Planeten. 23 Top-10-Hits allein in Deutschland. Zig Millionen verkaufte Platten, mehr als 1000 Konzerte. Und dann sollte vor 2 Jahren alles noch ganz, ganz groß, schön und wunderbar werden. 25 Jahre Scooter, das Jubiläum. Eine neue Platte war da und es gab die Idee, wir machen einen Konzertfilm. Den sollte Cordula Kablitz, die Regisseurin, machen, die auch schon die Toten Hosen abgefilmt hat. Ja, wir wissen, es kam alles ein bisschen anders und herausgekommen ist jetzt kein Konzertfilm, sondern eine, ja, richtig spannende Nahbetrachtung von Scooter. Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter. Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen. Die Regisseurin hat Einblicke bekommen, die kaum jemand vorher hatte, außerhalb dieses Universums von Scooter. Sie ist dabei, wenn verzweifelt über die Situation nachgedacht wird, wie man versucht nochmal zu feiern, wie man versucht mit der Krise umzugehen. Man muss sich vorstellen, eine Band von dieser Größe hatte da auch richtig, richtig Probleme bekommen in den Zeiten der Lockdowns etc. Das alles ist ab heute anzugucken in diesem wirklich, wie ich finde, richtig, richtig tollen Film. Und das Schöne ist, H.P. Baxter hat sich für ein Interview bereit erklärt. Das hören Sie gleich, aber natürlich erstmal Musik von Scooter. Und wenn man das so will, ist das hier das Titelstück des Films. Scooter mit Fuck 2020 und das ist einerseits ja der Key-Track, wenn man so will, aus dem Album God Save the Rave von 2021 und natürlich Teil des Titels des Films, den ich gerade schon ein bisschen beschrieben habe, Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter. Ja, und H.P. Baxter ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Das Ganze, ich habe es gesagt, war ja geplant als Konzertfilm und es kam alles ganz anders. Ich habe das mir angeguckt und gedacht, wow, warum lässt er die Kameras so nah an sich ran? Das ist ja schon Wahnsinn, was wir da für Einblicke bekommen. Wie ging das für Sie?
Ja, also das ist im Vorfeld weiß man ja nicht hundertprozentig, wie es abläuft, was auf einen zukommt. Nur für mich war irgendwie klar, wenn man eine Doku macht, muss man konsequenterweise auch was von sich preisgeben, sonst kann man auch gleich einen Werbefilm drehen und das ist dann sterbenslangweilig und dann kann man es auch lassen. Natürlich war das jetzt manchmal doch schon wirklich sehr privat, aber das liegt auch mit daran, dass ich mit der Regisseurin ein sehr gutes Verhältnis hatte. Von Anfang an war da so ein Grundvertrauen und ich habe sie auch einfach machen lassen und im Endeffekt, naja, also finde ich, passt das zusammen, es ist stimmig und es ist jetzt nicht auf billig eine Home-Story oder so, sondern das ergibt sich immer im Zusammenhang, weil es ist ja auch schön, finde ich, für so ein bisschen zu erfahren, beiläufig, wie lebt man so und was hat man da so für Vorlieben. Ich erinnere mich so an meine Jugend, wenn ich irgendwelche Heroes hatte, da habe ich jeden Schnipsel gesammelt, Ritchie Blackmore vorm Kamin mit einer Ritterrüstung oder so, das hat mich dann auch immer total beeindruckt und von daher finde ich das schon ganz gut.
Ja, ich meine, die meisten hätten ja wirklich gerne einen Werbefilm. Das fand ich ja so spannend. Auch wenn sie jetzt sagen, nö, also ein Werbefilm ist ja blöd. Da sollen Leute auch ein bisschen was erfahren. Home Story natürlich ein bisschen schon. Wir kriegen ja, ich meine, das Irre ist, sie stehen schon so lange in der Öffentlichkeit, aber wir kriegen nochmal ganz andere intime Einblicke. Also da gibt's den Besuch bei ihrer Mutter. Dann sehen wir da Bilder, Videos aus ihrer Kindheit, wie sie damals aussahen. Das fand ich total spannend. Also diese kulturellen Einflüsse da aus England, wie sich dann die Optik verändert auch. Und dann sagt die Mutter, ja, der war damals schon Diktator. Und da dachte ich, ja gut, Kunst und Demokratie ist immer so eine Sache. Aber man hat ja den Eindruck, es war klar, sie müssen das machen. Sie müssen die Musik machen, sonst gehen sie kaputt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war Musik immer mit das Wichtigste im Leben. Also auch schon in meiner, das fing schon in der Kindheit an. Ich habe mit 12 die erste E-Gitarre bekommen, war in der ersten Schülerband, habe das immer sehr ernst genommen im Gegensatz zu den anderen Mitstreitern und war dann auch froh, dass ich Jahre später in Hannover jemanden gefunden habe wie Rick, der das genauso ernst genommen hat und mit dem zusammen, also wir beide haben das irgendwie aufgebaut, erst mit der Band Celebrate the Nun, 8 Jahre ohne nennenswerte Erfolge. Allein das durchzuhalten war schon heftig und dann hat es ja dann doch geklappt mit Scooter. Und deswegen, also das ist schon ein wichtiger Bestandteil so in meinem Leben.
Ich habe in den letzten Jahren natürlich wahnsinnig viele Gespräche, Interviews geführt, wo es um den Musiker, die Musikerin in der Krise ging. Was ich in diesem Film beeindruckend fand, war jetzt endlich mal auch wirklich so diesen unmittelbaren Eindruck zu erleben. Also man sieht die harte Arbeit, die sie schon ganz früh in dieses Projekt gesteckt haben. Sie sind wahnsinnig erfolgreich und dann kommt diese Krise und dann wird eben gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen, ne? Wo können wir spielen, da in England darf man, aber hier nicht und also diese so ein bisschen auch diese Verzweiflung, ich habe das so unmittelbar auch dann noch nie gesehen. Ich meine, jetzt sind wir so ein bisschen im Rückblick, aber wie gucken Sie auf diese Zeit?
Also ich versuche die Zeit ansonsten weitestgehend zu verdrängen, das war wirklich so ein Ausnahmezustand und das braucht man also wirklich nicht und ich möchte das auch nicht, hoffentlich nicht nochmal erleben. Trotzdem finde ich das jetzt in dem Film eigentlich ganz gelungen, weil es so wirklich auch so ein Zeitdokument ist und weil es ja auch eher sich zufällig ergeben hat und das gibt es sicher auch nicht so häufig, ne, dass jemand ausgerechnet in der Zeit eine Doku gedreht hat über eine Band und das stimmt, da kriegt man eben das, die Ängste und Nöte mit, also gerade jetzt auch zum Beispiel bei den Keyboardern, wo dann das ja auch wirklich ans Eingemachte geht finanziell. Jetzt bei mir und Jens, dem Manager, ist es nicht ganz so schlimm, weil wir das ja nun schon seit Jahrzehnten machen und da anders aufgestellt sind, aber man kriegt das mal hautnah mit und überhaupt dieses auf der Bühne sein, das ist ja auch der wichtigste Teil so meines Lebens. Und wenn das plötzlich nicht mehr geht, das stimmt. Das ist teilweise pure Verzweiflung. Ich war auch dann oft wirklich nicht so gut gelaunt in der Phase. Naja, und das wird halt alles dokumentiert.
Sie haben ja eben gesagt, Sie waren auch nicht immer gut gelaunt. Ich frage mich, hat das ein bisschen was mit Ihnen gemacht und verändert? Ich fand eine Szene besonders interessant, also wo es dann um die Frage geht, wann können wir wieder spielen? Dann gibt es irgendwie ein Schedule und dann heißt es aber, hey, jetzt brauchen wir aber hier Material, wir brauchen eine Single und so. Und dann ist man da im Studio und man merkt so richtig den Druck und da ist ein Track, da ist noch gar nichts irgendwie, aber jemand sagt, ja, da ist doch schon mal was und so. Wo ich so denke, wow, selbst die kriegen jetzt Druck, produzieren zu müssen und dann kommt es zu so einem richtigen Streit, wo auch die Türen fliegen und so. Andere hätten das vielleicht rausgeschnitten, oder?
Ja, ich hatte Cordula, die Regisseurin, auch noch gefragt. Ich sage, Cordula, ist das nicht zu heftig? Die Leute denken noch nachher, wir spinnen. Und dann meinte sie, nee, das ist gerade gut und das ist authentisch. Und dann meinte ich, okay, ich vertraue dir, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Auch wenn mich danach keiner mehr mag, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber nee, unterm Strich, also ich bin immer der Meinung, sonst braucht man keine Doku. Also finde ich wirklich so. Und das gehört dazu. Ich meine, bei uns gab es immer Streit zwischendurch, also gerade auch musikalisch. Und auch wie man da sieht, für mich war das ein Entwurf eines Tracks, aber noch weit entfernt von einer Single oder einem Hit. Deswegen habe ich mich da auch im Nachhinein nicht weiter beirren lassen. Wir haben es dann versucht, aber das ist ja so auch nicht veröffentlicht worden. Der ganze Text, den wir da machen, der ist nicht veröffentlicht worden, weil das ist halt auch ein langer Prozess. Man kann sowas nicht übers Knie brechen.
Ich finde es ja immer wieder gut, die Humorseite, das darf man bei Ihnen auch nie vergessen. Ich finde es herrlich, wenn Sie sagen, ich werde doch niemals in so einem Autokino spielen, niemals vor Autos, was soll der Quatsch? Schnitt, Sie spielen da vor Autos. ja, super, ne?
Ja, das ist auch das Problem, dass unser Booker George das Talent hat, einem Dinge nicht wirklich schmackhaft zu vermitteln, sondern er sagt, ja, ihr spielt da auf dem Autokino, könnt ihr spielen? Und ich so, ja. Und dann stehen da Autos. Ich sage, ist da denn Sound? Dann sagt er, nee, das geht nur übers Autoradio. Man hört eigentlich nichts. Naja, und wenn ich höre, man hört nichts, dann bin ich schon genervt. Dann sage ich, was soll das denn? Also dann muss doch wenigstens, da habe ich mich schon wieder geärgert auch, dass es dann wieder diese Lautstärkebeschränkungen gibt in Deutschland und so weiter. Und dann hatte ich schon von vornherein keine Lust. Später wurde ich dann wahrscheinlich überzeugt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und naja, auch lustig war es auf jeden Fall.
Diese Zeit ist jetzt irgendwie abgeschlossen, es sind aber noch andere Sachen abgeschlossen. Also laut Wikipedia existiert die Band Scooter seit Dezember so nicht mehr. Sie sind als alleiniges Bandmitglied geführt. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, aber da hat sich auch wieder was hochgeschaukelt. Eigentlich war das öfter schon mal so, dass jemand ging oder dann, ja gut, nun sind beide auf einmal weg. Das gab es so tatsächlich noch nicht. Aber auch das hat sich über eine längere Zeit entwickelt, ist jetzt keine Überraschung für uns intern natürlich. Und Jay Frog, der ein früheres Bandmitglied, mit dem ich immer in guten Kontakt stand und der auch als DJ immer erfolgreich war, ist jetzt wieder angeheuert und dabei. Und wir haben ansonsten auch ein ganz gutes Team bei uns über unser Label mit Musikern. Und da ist jetzt noch nicht ganz sicher, wer dann zusätzlich noch einsteigt, aber das wird auch so sich in den nächsten paar Wochen entscheiden.
Also es wird immer weitergehen mit Scooter.
Auf jeden Fall und auch als Band. Gut, ich bin vielleicht da der Hauptakteur und auch mache mir auch so meine Gedanken, was wir da machen und die Ideen und so weiter. Aber ich persönlich mochte es noch nie gerne, also habe mich nie als Solist gesehen und finde immer diesen Band-Spirit auch wichtig. Nur wie gesagt, man findet schwer Leute, die das auch so ernst nehmen und so eine Priorität setzen auf diese ganze Sache, weil die meisten haben immer andere Dinge im Kopf, Familie, dies, links, rechts. Und um da wirklich mitziehen zu können, muss man da schon so eine gewisse Kompromisslosigkeit mitbringen und wirklich hundertprozentig dahinter stehen. Und das ist schwierig, jemanden da, also da generell Leute zu finden.
H.P. Baxter, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter, dieser Film, der wirklich, wie ich finde, außergewöhnlich ist, ist dann ab heute in den Kinos zu sehen.